kenne den Vorschlag von Schweden tatsächlich nur aus der Presse und da habe ich sehr unterschiedliche Sachen gelesen. Das, was ich tatsächlich gelesen habe, ist, dass die 8000 Syrer, die es in Schweden gibt, mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben sollen. Ich glaube, das ist in der Presse absolut falsch kolportiert worden. Schweden hat gesagt, die 8000 Syrer, die es jetzt bei uns gibt mit befristeter Aufenthaltserlaubnis, die sollen eine unbefristete Aufenthalts, also einen Daueraufenthalt bekommen. Das ist sehr viel wert. Also ich würde mir auch einen anderen Status in Deutschland für die syrischen Flüchtlinge wünschen. Die haben im Moment halt einen subsidiären Schutz bekommen. Das heißt, sie haben keine Rechte auf Familiennachzug grundsätzlich. Also das versuchen die Bundesländer gerade wieder auszugleichen. Denen hätte man von Anfang an einen anderen Flüchtlingsstatus geben können. Aber trotzdem hatten wir eine sehr hohe Schutzquote. Das heißt, da ist niemand zurückgeschoben worden oder rücküberstellt worden, sondern jeder, der hierher kam, hat in irgendeiner Form Schutz bekommen und konnte sich von dem Konflikt jetzt erstmal ausruhen. Ja, so. Aber was da Schweden direkt tut darüber hinaus oder was die Presse da gesagt hat, ich halte das für ein falsches Zitat.
Also wissen Sie dann, wie das Schweden begründet, also wie dann die Flüchtlinge überhaupt nach Schweden kommen können?
Mit Schleusern. Also ich wüsste nicht, dass Schweden irgendwas anderes tut. So, also im Gegenteil, wir haben ein Aufnahmeprogramm, wo wir gerade Flüchtlinge aus der Region einfliegen. Ja, in Schweden wüsste ich nicht, dass es sich daran beteiligt. Es kann sein, dass die auch im Resettlement-Programm mitmachen, aber wie gesagt, ich bin keine Schweden-Expertin, ich kann zur schwedischen Politik nicht viel sagen, aber die können nicht im Alleingang irgendwie alle Grenzen aufmachen oder sowas, das geht gar nicht.
Heute sind die ersten der 5000 Flüchtlinge in Hannover gelandet, die zum Aufnahmeprogramm von Deutschland für Syrien gehören. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahl 5000 angucken, dann sind das ja genau so viele Menschen, die ungefähr pro Tag aus Syrien in Nachbarländer fliehen. Wie bewerten Sie denn die Anzahl der Menschen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, sie aufzunehmen?
Die Zahl, die täglich die Grenze überschreitet, lag sogar schon höher. Es hat Monate gegeben, in denen täglich 10.000 Flüchtlinge über die Grenzen von Syrien gegangen sind. Insofern, das Ausmaß dieser Krise ist tatsächlich dramatisch. Jetzt hat Deutschland mit dem Aufnahmeprogramm immerhin einen ersten Schritt gemacht. Genauso haben wir den auch begrüßt. Es hat ja sonst kein einziges europäisches Mitgliedsland die so eine Initiative gestartet und wir haben uns darüber gefreut, dass das passiert, aber natürlich ist es angesichts von 2 Millionen Flüchtlingen, die jenseits schon von Syrien sind und den 4 Millionen Binnenvertriebenen, die innerhalb von Syrien das Dach über dem Kopf verloren haben, ist das erst ein sehr kleiner Schritt.
Wenn wir uns das Aufnahmeprogramm angucken, wer wird denn da aufgenommen?
Genau, da ist bei der Aufnahmeanordnung der Bundesregierung gab es unterschiedliche Kriterien. Festgelegt worden sind 3 Kriterien. Das erste war die besondere Schutzbedürftigkeit, also humanitäre Gründe, weshalb man Flüchtlinge von diesem Aufnahmeprogramm profitieren lässt, beispielsweise Kinder oder Schwangere, Kranke und so fort. Dann war, glaube ich, der Hauptpunkt der zweite, wo man gesagt hat, ein Grund, weshalb man Teil dieses Aufnahmeprogramms werden konnte, waren in irgendeiner Form Verbindung zu Deutschland, also Verwandtschaft oder Sprachkenntnisse oder dergleichen. Und dann gab es noch ein drittes Kriterium, von dem ich nicht weiß, inwiefern das auch schon ausgeschöpft worden ist bei diesem Aufnahmekontingent. Und das ist das, ob es Menschen sein könnten, die so ausgebildet sind, dass sie bei der Wiederherstellung dann nach dem Konflikt irgendwann in ferner Zukunft behilflich sein könnten. Das war so das dritte Aufnahmekriterium.
Welchen Status haben denn diese Kontingentflüchtlinge dann?
Also die bekommen eine Aufenthaltserlaubnis erstmal für 2 Jahre, die aber auch verlängert werden kann. Das ist das, was vereinbart worden ist. Es ist ganz eindeutig gesagt worden, es handelt sich dabei um ein temporäres Aufnahmeprogramm. Und je nachdem, wie sich der Konflikt entwickelt, besteht halt die Möglichkeit, das auch zu verlängern. Was die zusätzlich können, anders als Menschen, die jetzt hier ankommen und ganz normal ins Asylverfahren gehen, ist eben gleichzeitig sofort zu arbeiten. Also ob es realistisch ist und in der Praxis dann auch umsetzbar ist, dass die dann ohne Deutschkenntnisse hier eine Arbeit finden, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber sie haben andere Rechte als Flüchtlinge, die sich jetzt erstmal im Asylverfahren befinden.
Jenseits der Kontingentflüchtlinge gibt es ja auch noch einzelne Regelungen auf der Bundesländerebene. Ähneln die sich oder gibt es da große Unterschiede?
Also es gibt einige Bundesländer, die gesagt haben, wir wollen weitergehen, wir wollen mehr Familiennachzug ermöglichen und dafür auch den Familiennachzug, der in Deutschland grundsätzlich an sehr hohen Hürden hängt, den wollen wir erleichtern. Das bedeutet grundsätzlich vor allem, dass nicht nur die Kernfamilie betroffen ist, also minderjährige Kinder oder Mutter und Vater, sondern eben darüber hinaus auch Onkel, Geschwister, Großväter und so weiter, weil man natürlich weiß, dass es darum geht, im Wesentlichen nicht Familie nachzuholen, sondern Flüchtlinge nachzuholen. So. Trotzdem ist der Familiennachzug immer geknüpft an die Voraussetzung, dass es jenseits des Verwandtschaftsnachweises eben und des Visums, was man beantragen muss in der Region, was im Moment immer noch riesig schwierig ist, natürlich daran geknüpft ist, dass die Verwandten in dem jeweiligen Bundesland eben finanziell bürgen müssen für denjenigen, den sie nachholen. Das muss man sich so vorstellen. Das sind auch Menschen, die vielleicht vor 2 Jahren erst ihren Asylantrag in Deutschland gestellt haben, alleine geflohen sind, um jetzt zu sagen, Mensch, aber der Rest meiner Familie ist noch da vor Ort und die würde ich gerne nachholen. Jetzt soll halt ein einziger Mensch dafür sorgen, dass entweder auch nur einer, aber vielleicht auch 2 oder 3 weitere Menschen, die sich noch in der Nachbarregion von Syrien aufhalten, eben privat krankenversichert werden und der Unterhalt abgesichert ist. Und das ist natürlich in den meisten Fällen verdammt schwierig. Also vor dem Hintergrund auch zu gucken, inwiefern diese Bereitschaftserklärungen überhaupt irgendwie zielführend sind. Was ich darüber hinaus noch sagen kann, ist, dass es Bundesländer gab, die gesagt haben, wir deckeln diese weiteren Familiennachzugsmöglichkeiten nicht, also beispielsweise Niedersachsen. Es hat andere Bundesländer gegeben, wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Die haben gesagt, also mehr als 500 zusätzlich nehmen wir dann nicht noch auf. So Baden-Württemberg und NRW hat es auf 1000 begrenzt.
Wissen Sie denn von Einzelfällen, also wie das die Menschen dann schaffen, das Geld überhaupt aufzubringen?
Also ich habe damit direkt nichts zu tun gehabt, aber diese Aufnahmeanordnungen, die sind noch ganz taufrisch und neu, weil das Einvernehmen vom Bundesinnenministerium, wie es so schön heißt, dafür erst eingeholt werden musste und das ist noch nicht so lange in der Welt. Aber ich kenne von sehr, sehr vielen Fällen des Familiennachzugs jenseits mal von Syrien, ja, den gibt es ja auch sonst die Voraussetzung, dass es diese Verpflichtungserklärungen geben muss, kenne ich das Problem, dass es sehr, sehr schwer ist für Familien, dieses Geld zusammenzubringen.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das ist nur ein erster Schritt, diese 5000 Flüchtlinge. Welche weiteren Schritte sollten denn noch folgen?
Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass zunächst die humanitäre Hilfe vor Ort nicht versiegt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur Europa, auch Amerika, weiterhin Deutschland vor Ort humanitäre Hilfe leistet, weil das, was in den Regionen gerade passiert, wie viele Flüchtlinge dort vor Ort aufgenommen werden, das können die überhaupt nicht alleine stemmen. Und so ein kleines Land wie Libanon mit 4,3 Millionen Einwohnern und ich glaube inzwischen 720.000 registrierten Flüchtlingen, das ist also die, das darf man da nicht alleine lassen. Und das, damit ist auch schon viel getan, wenn man da vor Ort technische, aber eben auch finanzielle Hilfe leistet. Die weitere Sache ist natürlich die, dass wir immer wieder appelliert haben, dass Jordanien und Türkei und eben Libanon die Grenzen auf keinen Fall zumachen. Das sind so die Hauptaufnahmeländer, gerade während des Konflikts, aber auch Irak und Ägypten. Also dass es da keine syrischen Flüchtlinge gibt, die dann zurückgeschubst werden nach Syrien und nicht das Land verlassen können. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und wir würden uns von der Europäischen Union wirklich mit einer Stimme wünschen, dass es ein Signal gibt, sehr umfänglich Flüchtlinge aufzunehmen. Der UN-Flüchtlingskommissar Guterres hat vor 2 Tagen, als er auch verkündet hat, dass die Marke der 2 Millionen syrischen Flüchtlinge jetzt überschritten ist, Europa aufgefordert, unbegrenzt syrische Flüchtlinge aufzunehmen.